Deutschlandfunk, Medias Res.
Der Kulturnachmittag im Deutschlandfunk weiter mit Kolja Unger und folgenden Medienthemen. Machen Nachrichten unglücklich? Über Pressefreiheit in Bhutan. Mediaset greift nach ProSieben. Berlusconis Pläne fürs europäische Fernsehen. Los geht's aber mit einem brutalen Übergriff auf Journalisten. Wer hinter der Attacke auf ein ZDF-Fernsehteam am Freitag steckt, ist noch unklar. Aber es gibt wohl einen politischen Hintergrund, der Staatsschutz ermittelt. Die Bundesregierung hat den Angriff auf das Schärfste verurteilt.
Wir sehen seit längerem, dass Extremisten aller Richtungen die Pressefreiheit, eines unserer wichtigsten Grundrechte, buchstäblich mit Füßen treten, indem sie drohend und gewalttätig gegen Journalisten vorgehen. Klar ist aber, wer Journalisten angreift, bedroht, verletzt, der steht weit außerhalb unserer demokratischen Ordnung und der wird und muss uns alle gegen sich haben.
So Regierungssprecher Steffen Seibert heute. Am Freitag hatte ein 7-köpfiges Team von der Heute-Show bei einer Berliner Demo gedreht, als dann plötzlich ein Angriff von Unbekannten kam. Und was diese für Motive hatten, dazu gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse. Klar ist, dass Journalistinnen in Deutschland seit Jahren immer wieder Opfer von körperlicher Gewalt werden. Das gemeinnützige European Center for Press and Media Freedom hat vor kurzem eine Studie zur Gewalt gegen Journalistinnen veröffentlicht und der Geschäftsführer Lutz Kinkel ist uns aus Leipzig zugeschaltet. Hallo, Herr Kinkel.
Hallo, guten Tag.
Sie haben seit Anfang 2015 insgesamt 119 Angriffe auf Journalisten in Deutschland gezählt. Wie passt nun dieser Angriff auf das ZDF-Team in das Bild?
Also man muss sagen, dass der Angriff auf das ZDF-Team beispiellos ist. So etwas hat es vorher noch nicht gegeben. Der Angriff war offenkundig geplant. Er war massiv. Es haben 20 bis 25 Vermummte angegriffen. Und die Gewalt war wirklich exzeptionell. Es mussten ja 6 Leute ins Krankenhaus, obwohl 3 Bodyguards auch dabei waren, die schon die Aufgabe hatten, dieses Team zu schützen. Also sowas in einer vergleichbaren Größenordnung haben wir tatsächlich seit 2015 nicht gesehen.
Wir haben ja jetzt auch schon gehört, dass es wohl ein politischer Angriff war. Aus welchen politischen Milieus kommen denn sonst so Angreifer, die sich an Journalisten vergreifen?
Also man muss sagen, dass man in diesem Fall nicht weiß, aus welcher Ecke das kam. Es ist nur klar, es war offenbar politisch motiviert, dieser Angriff auf das ZDF-Team. Der Staatsschutz ermittelt. Ob diese Angriffe von links oder von rechts kommen, ist bislang Spekulation. Wir können das nur retrospektiv beantworten, also aus unserer Studie heraus, die die Fälle beobachtet seit 2015. Demnach sind 77% aller Angriffe, Sie hatten die Zahl schon genannt, 119, dem rechten Lager zuzuordnen und nur 9% dem linken Lager zuzuordnen. Und da gibt es noch so eine kleine Graustelle dazwischen. Das sind Angriffe, die sich nicht direkt einem der beiden Lager zuordnen lassen.
Also mehr Angriffe von rechts nach Ihrer Studie. Was ist das denn für ein gesellschaftliches Klima, das hinter solchen Taten verbirgt?
Also es begann 2015 mit der sogenannten Migrationskrise und dem Auftauchen von Pegida. Pegida hat dieses Lügenpresse-Narrativ neu belebt. Man kennt das ja schon aus der Jahrhundertwende, des vorherigen Jahrhunderts. Und hat damit Journalisten als Feindbilder konstituiert. Und man kennt ja auch die Fortsetzung von Lügenpresse, das heißt Lügenpresse, Lügenpresse auf die Fresse. Da wird gleich angedeutet, was man mit Journalisten zu tun hätte. Wer dieses Narrativ verinnerlicht und Journalisten grundsätzlich als seinen Feind betrachtet, bei dem ist natürlich auch die Schwelle zur Gewalt gemindert. So kommt es zustande, dass also immer wieder bei rechtsextremen oder auch rechtspopulistischen Demonstrationen es zu Ausschreitungen gegen Journalisten kommt.
Ja, da bei diesen Demonstrationen, da haben ja auch Journalistenverbände schon vor einigen Jahren kritisiert, dass die Polizei JournalistInnen nicht genug schützen würde. Würden Sie sagen, da hat sich inzwischen etwas getan?
Ja, also zum einen bin ich also sehr glücklich über diese sehr eindeutigen Aussagen, die jetzt Steffen Seibert zum Beispiel getroffen hat. Sie hatten den O-Ton eingangs eingespielt. Aber auch was Horst Seehofer jetzt gerade gesagt hat, er sagte, die Freiheit der Presse ist eine Säule unserer Demokratie. Der Staat hat zu garantieren, dass dieses Grundrecht zu jeder Zeit und an jedem Ort gewährleistet ist. Damit nimmt er auch die staatlichen Organe mit in die Verantwortung und in die Pflicht. Und tatsächlich ist es so, dass bei vielen Polizisten eine Art von Rechts- und Handlungsunsicherheit besteht, nach wie vor bei Demonstrationen. Sie wissen nicht genau, was Journalisten dürfen, welche Funktion Journalisten bei Demonstrationen ausüben und dass man sie auch besonders schützen muss, weil sie eine gesellschaftliche Aufgabe erfüllen. In Wahrheit sind Journalisten ja unsere Augen und Ohren vor Ort. Und sie beobachten das und berichten darüber, sodass die Allgemeinheit informiert ist. Sie nehmen also eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft wahr. Und da ist auch die Polizei in der Pflicht, genau das zu gewährleisten.
Und was denken Sie, ist die Pressefreiheit in Deutschland in Gefahr? Glauben Sie, dass Journalisten, wenn sie ja mit solchen Vorfällen rechnen müssen, dann auch anders berichten?
Ehrlich gesagt, mir macht das große Sorgen, weil die Pressefreiheit in Deutschland ist nicht grundsätzlich in Gefahr. Wir hatten jetzt gerade den Index von Reporter ohne Grenzen. Demnach steht Deutschland auf Platz 11, was eine gute Platzierung ist. Ist sicherlich noch ausbaufähig, aber ist schon mal eine gute Platzierung. Aber wenn es weiterhin zu diesen Übergriffen auf Demonstrationen kommt, dann wird etwas einsetzen, was hochproblematisch ist. Nämlich entweder alle Teams, die über solche Demonstrationen berichten, müssten gesondert geschützt werden, also auch durch private Bodyguards. Es ist vollkommen unklar, ob das jemand überhaupt noch bezahlen kann. Zweitens werden dadurch eben auch die Beobachtungen viel schwieriger werden für Journalisten auf solchen Demonstrationen, wenn sie sich ständig selber schützen müssen, auch mit Hilfe dieser Bodyguards. Und drittens wird es Journalisten geben, die da gar nicht mehr hingehen, also denen das zu viel ist, die sich dem nicht aussetzen wollen und die Sorge haben, dass sie dort ernsthaft in Mitleidenschaft gezogen werden. Wenn das alles passiert, dann werden wir auf Dauer blinde Flecken haben, also blinde Flecken in der Berichterstattung, weil keiner mehr hingeht und darüber berichtet. Und das wäre in der Tat dann eine Einschränkung der Pressefreiheit.
Wir versuchen natürlich weiter zu berichten. Vielen Dank, Herr Kinke vom European Center for Press and Media Freedom. Wir haben mit ihm über den Angriff auf das ZDF-Team am Freitag und über die Sicherheit von Journalistinnen im Allgemeinen gesprochen. Herr Kinke, vielen Dank und auf Wiederhören.
Ich danke Ihnen.
'78 war es, da gründete Silvio Berlusconi sein Medienunternehmen Mediaset. Inzwischen ist es in Italien der größte TV-Konzern und der gewinnt auch in Europa immer mehr an Einfluss. Schon vor einem Jahr stieg der Konzern beim deutschen Medienunternehmen ProSiebenSat.1 ein und jetzt hat er die niedrigen Aktienpreise in der Corona-Krise genutzt, um seine Anteile noch einmal aufzustocken. Mediaset besitzt nun fast ein Viertel der Aktien von ProSiebenSat.1. Dahinter steckt ein größerer Plan. Annika Schneider hat mit einem Blick auf den europäischen Fernsehmarkt uns diesen Versuch zu enthüllen.
Frank Schätzings Science-Fiction-Thriller Der Schwarm war ein Bestseller. Millionen Menschen lasen das Buch über eine geheimnisvolle Bedrohung aus der Tiefsee. Trotzdem gibt es bis heute keine Verfilmung. Mehrere Anläufe scheiterten. Nun wagen sich Medienhäuser aus Deutschland, Frankreich, Italien und Skandinavien gemeinsam an eine Serie zum Roman. Von deutscher Seite ist das ZDF dabei. Kooperationen wie diese werden im Film- und Seriengeschäft immer wichtiger. Das gilt nicht nur für öffentlich-rechtliche Häuser, sondern auch für Privatsender. Denn die Konkurrenz aus den USA ist mächtig, wie Björn von Rimscher, Professor für Medienwirtschaft an der Uni Mainz, erklärt.
Was alle Player in den europäischen Märkten ja eint, ist, dass sie im Vergleich zu Anbietern wie Netflix, wie Disney Plus, wie Amazon Prime eigentlich kleine Fische sind. Sie sind zwar relativ stark in ihrem Heimatmarkt, aber wenn Sie jetzt einen eigenen Streaming-Service aufbauen wollen, der ist im Vergleich zu diesen großen internationalen Anbietern zu klein.
Das hat auch Mediaset erkannt, das italienische TV-Unternehmen von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi. Mit einer Holding mit Sitz in den Niederlanden will es den amerikanischen Seriengiganten einen europäischen Player entgegensetzen. Media for Europe, so der Titel des ehrgeizigen Projekts. Ziel ist, dass sich die beteiligten Unternehmen die Produktionskosten für aufwendige Serien und Filme teilen. Dass Mediaset nun seine Anteile an ProSiebenSat.1 auf fast 25% aufgestockt hat, ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Die Italiener weiten so ihren Einfluss aus. Denn übermäßig engagiert hat ProSiebenSat.1 sich für Media for Europe bislang nicht. Der Konzern erklärt auf Anfrage des Deutschlandfunk zwar, dass europäische Kooperationen gerade bei technologisch geprägten Initiativen wie Streaming sinnvoll sein könnten. Man arbeite mit Mediaset seit langem zusammen. Gleichzeitig hat der Konzern aber seine eigene Streaming-Plattform an den Start gebracht, Joyn. Bei Media for Europe hakt es hingegen. Thorsten Zages, Chefreporter beim TV-Branchendienst DWDL.
Es ist nicht so ganz einfach, weil nicht nur ProSiebenSat.1 sich bisher ein bisschen sträubt. Der französische Medienkonzern Vivendi, der Minderheitsaktionär ist bei Mediaset, geht auch juristisch im Moment dagegen vor. Das heißt, die Pläne sind ein bisschen verlangsamt worden.
Medienmarktforscher Christian Zabel, Professor an der TH Köln, ist denn auch wenig optimistisch, dass es in Europa gelingt, einen oder mehrere große Gegenplayer zu Netflix und Co. zu etablieren.
Das liegt einfach daran, dass Europa ja zu zersplittert ist von den Geografien her, von den Ländern her. Und das, was wir da sehen, Joyn in Deutschland, das ist natürlich von der Größe her unterkritisch. Selbst wenn es gelänge, den ganzen europäischen Markt zu bearbeiten, dann wäre das ja im Vergleich zu Netflix immer noch unterkritisch, weil die global agieren. Das heißt, es bleibt zu hoffen, dass man sich da zusammenrauft. Aber dieser strukturelle Größennachteil, der wird, glaube ich, leider bestehen bleiben.
Und was sagen die Experten dazu, dass ausgerechnet die Berlusconi-Familie Einfluss in einem deutschen Medienunternehmen gewinnt? Das sei unkritisch, sind sich alle drei einig. Wenn das Gleiche vor 20 Jahren passiert wäre, hätte es zu Recht einen Aufschrei gegeben, sagt Björn von Rimscher, weil Fernsehen damals eine viel größere Bedeutung gehabt habe. Aber
beim Sender, der A, keinen Schwerpunkt im Nachrichtenbereich hat und B, insgesamt rückläufiger Bedeutung vom Fernsehen, ist da nicht so ein großes Problem zu sehen.
Auch Branchenkenner Zages sieht eher Vorteile darin, dass Mediaset sich bei ProSiebenSat.1 engagiert.
So die ganz großen Würfe hat man bei ProSiebenSat.1 schon länger nicht mehr hingekriegt. Und insofern könnte rein theoretisch so eine europäische Allianz durchaus Belebung bedeuten, möglicherweise eben auch in der Erweiterung der inhaltlichen Gestaltungsmöglichkeiten.
Denn der Markt für lineares Fernsehen schrumpft. Der Konkurrenzkampf wird also härter. Zu erwarten ist, dass am Ende nur wenige große Konzerne überleben.
Also nicht sehr bedenklich. Diese Pläne von Berlusconi wird wohl aber auch nicht leicht für Mediaset, gegen so große Player wie Netflix anzukommen. Annika Schneider war das.
Thank you.
Machen Nachrichten unglücklich? Im Königreich Bhutan, dem einzigen Land mit einem verfassungsgemäßen Recht auf Glücklichsein, ist seit der Einführung von Fernsehen und Internet die Suizidrate sprunghaft gestiegen. In der noch jungen konstitutionellen Monarchie haben die meisten Bürgerinnen und Bürger noch nicht so viele Medienkompetenzen. Das möchte die Vorsitzende der Bhutanischen Journalistenvereinigung Namgay Sam ändern. Sie arbeitet am Aufbau demokratischer Strukturen und setzt sich für die Pressefreiheit ein. Anja Steinbuch und Michael Marik haben sich noch vor der Corona-Krise mit ihr, dem Idol der Demokratiebewegung in Bhutan, getroffen.
In Bhutan ist Namgay Sam ein Star. Jeder kennt sie. Die 35-jährige Journalistin moderierte bis vor kurzem täglich im öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramm die Abendnachrichten. Als Anchorwoman verkörperte und verkündete sie die Öffnung des Landes für westliche Ideen. Heute ist sie die Vorsitzende des Journalistenverbandes.
Dieses Jahr haben wir etwa 170 Mitglieder. Unser Verband war dringend notwendig, um Journalisten zu repräsentieren und um sich um die wichtigen Fragen im Journalismus zu kümmern. Zum Beispiel, wie steht es um die freie Meinungsäußerung? Wir wollen den Journalismus in Bhutan professionalisieren.
Journalism in Bhutan tries really hard to professionalize journalism in the country. 1999 war es ein Paukenschlag, als die erste Fernsehsendung überhaupt über einen TV-Bildschirm in Bhutan flimmerte. Aber erst in den letzten Jahren haben Smartphone, Internet und soziale Netzwerke auch die abgelegensten Täler des Himalaya-Königreiches erreicht. Laut einer Untersuchung der Nichtregierungsorganisation Bhutan Center of Media and Democracy genießen die Medien großes Vertrauen in der Bevölkerung. Deshalb gelte es, die Menschen im Umgang mit Nachrichten zu schulen, sagt Namgay Sam.
Die ganze Welt schlägt sich mit Fake News herum, auch wir in Bhutan. Ich war neulich im Norden des Thimphu-Distrikts, zwei Tagesmärsche von der Hauptstadt entfernt. Dort führen wir ein Projekt der UNO durch, Medienkompetenz für ländliche Gemeinschaften. Es war mein erstes Projekt als Vorsitzende. Die Menschen hier haben erst seit 2016 einen Stromanschluss und Internet gibt es sogar erst seit 2 Monaten.
And they were connected by Internet 2 months ago.
Während Sam und ihre Kollegen mediale Entwicklungshilfe im Zeitraffer leisten, öffnet die Digitalisierung gleichzeitig das Land für Fake News und Gewaltverherrlichung. Die Journalistin verweist auf ein unkommentiertes Video, das über WeChat verbreitet wurde und in einem Dorf Panik ausgelöst hatte.
Zu sehen war ein Mönch, der geschlagen wurde. Er sprach einen Dialekt, der auch in Bhutan gesprochen wird. Alle waren besorgt. Wie kann das in einem unserer Klöster passieren? Wir sind doch voller Mitgefühl. Beim Faktencheck kam heraus, dass es sich in Sikkim zutrug, im Norden Indiens und nicht in Bhutan. Wir haben das den Dorfbewohnern erklärt und sie waren total erstaunt, als sie das hörten.
Wow, das ist nicht in Bhutan.
Selbstzensur ist unter Journalisten in Bhutan weit verbreitet, auch und gerade, wenn es um politische und religiöse Themen geht. So sind geistliche Würdenträger praktisch unantastbar. Berichte über Misshandlungen hinter Klostermauern dringen kaum an die Öffentlichkeit.
Welche Bedeutung das Thema hat, das ist schwer abzuschätzen, denn die Institution schützt sich und ihre Würdenträger. Wir sind eine kleine Gesellschaft, bei uns in Bhutan kennt jeder jeden. Die Herausforderung besteht darin, ein guter Journalist zu sein, ohne sich überall Feinde zu machen. Hier bekommst du eine Geschichte, wenn du Verbindungen hast. Die größte Herausforderung für die journalistische Arbeit in Bhutan ist also Selbstzensur.
The greatest challenge a journalist faces in telling these stories is really self-censorship.
His Majesty sends a special message to the people.
Kontroverse Debatten über den Zustand der konstitutionellen Monarchie, um Korruption und die Gleichheit der Bürger vor Gericht haben sich ins Internet verlagert, sagt Namgay Sam. Und es sind besonders frustrierte Jugendliche, die mit den streng kodifizierten und hierarchisch geregelten Umgangsformen der buddhistischen Gesellschaft brechen. Große Sorgen macht sich die Journalistin auch um ein anderes Problem, denn seit der Einführung von Fernsehen und Internet ist die Suizidrate laut Weltgesundheitsorganisation sprunghaft gestiegen.
Worüber ich seit einiger Zeit nachdenke, Finnland zum Beispiel ist offiziell das glücklichste Land der Welt. Dort ist Alkoholismus verbreitet und die Selbstmordrate ähnlich hoch wie bei uns. Das gilt auch für Norwegen. Dabei läuft ja in diesen Ländern ansonsten alles super. Warum also nehmen sich bei uns vor allem die jungen Menschen das Leben? Und ich kam darauf, es gibt einen Zwang, glücklich zu sein.
So this is what I mean by the pressure of happiness.
Wegen der Corona-Pandemie lässt die Regierung derzeit keine Ausländer mehr ins Land einreisen. Es gibt eine Kontaktsperre. Die Infektionskurve konnte nach den offiziellen Zahlen bislang flach gehalten werden. In der aktuellen journalistischen Berichterstattung beunruhigt Namgye Sam vor allem eines.
Es gibt eine Menge Fake News und Falschmeldungen. Da war zum Beispiel dieses Video von der Festnahme eines Professors in China. Das hatte überhaupt nichts mit Corona zu tun. Wir erhalten viele religiös motivierte Fake News. Meistens werden irgendwelche Nahrungsmittel, Gebete und religiöse Praktiken gegen das Virus empfohlen. Eine kritische Mediendebatte über das Handeln der Regierung gibt es bislang nicht.
Dass mit Namgye Sam, die als Stipendiatin in den USA gelebt hat, eine Frau mit längerer Auslandserfahrung kritische Fragen stellt, ist kein Zufall. Eine Zivilgesellschaft wie im Westen gibt es in Bhutan kaum. Öffentlicher Protest wird als Form der Gewalt betrachtet. Der König hat uns die Demokratie geschenkt, sagt Namgye Sam. Mit Leben erfüllen müssen wir sie selber.
Anja Steinbuch und Michael Marek haben uns die Situation der Pressefreiheit in Bhutan vorgestellt. Ein Land, das im asiatischen Vergleich im Press Freedom Index der Reporter ohne Grenzen eigentlich ganz gut dasteht. Nicht zuletzt wegen Frauen und Männern wie Namgye Sam.
Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Cornelius Fritz und ich bin Redaktionsleiter bei der Backnanger Kreiszeitung. Unsere Schlagzeile von morgen lautet: Frank Nopper zurück im Rathaus. Frank Nopper ist der Backnanger Oberbürgermeister und kurz vor Ostern wurde er positiv auf Corona getestet. Die Krankheit ist bei ihm glücklicherweise sehr milde verlaufen, aber der OB, der sonst ein Hans Dampf in allen Gassen ist, musste 3,5 Wochen in Quarantäne bleiben. Heute durfte er nun endlich wieder zurück ins Rathaus und wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie er es so lange zu Hause ausgehalten hat. Außerdem haben wir ihn gefragt, wie Wahlkampf in Corona-Zeiten funktioniert, denn im November will Frank Nopper bei der Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart antreten.
Cornelius Fritz war das, eine Schlagzeile aus Baden-Württemberg, genauer aus der Backnanger Kreiszeitung. Das war der Kulturnachmittag im Deutschlandfunk. Erster Teil mit Themen aus Bildung, Popkultur und Medien. Hier geht es anschließend weiter mit Themen aus der Literatur, Religion und Kunstwelt und meiner Kollegin Tanja Lieske. Beiträge dieser Sendung hören Sie am besten auf unserer Audiotheks-App nach. Am Mikrofon verabschiedet sich Kolja Unger.